ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wie immer an meiner Seite die Chefreporterin des Fokus-Magazins Anja Meyer. Hallo Anja.
Hallo lieber Malte.
Anja, ich bin zumindest erholt aus der Sommerfrische zurück und dann haben wir gleich den ostdeutschen Gott sei bei uns vor uns sitzen, aber dazu kommen wir gleich. Du hingegen musst hier immer noch aufkehren, was im leeren Berlin über die gar nicht so heißen Tage liegen geblieben ist oder liegen bleibt oder eben auch selbst dienstlich verreisen, wie es so viele Politiker im Moment wieder tun. Kontakt mit dem Volk aufnehmen, hören, was den Bürgern, also uns, auf der Seele brennt. Sommerreise, Sommertour nennt man das dann meistens. Anja, was soll das? Ist das mehr als PR? Ist das mehr als Öffentlichkeitsarbeit, wenn die Bundestagsabgeordneten in die Höhen und Tiefen unserer Republik ausschwirren?
Ich könnte jetzt draufhauen, aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll. Also erstens ist es quasi begleitete Bildungsarbeit und vor allem nach einem Regierungswechsel, den wir ja gerade Anfang dieses Jahres hatten, ist es schon ganz vernünftig, wenn die Protagonisten, die Akteure der Politik sich vor Ort informieren. Also ich war ja mit Carsten Schneider, dem neuen Umweltminister, unterwegs. Früherer Ostbeauftragter. Und da fragt man sich als politische Beobachterin auch so ein bisschen, seit wann kann der Umweltpolitik, ja? Und man wird da so ein bisschen, tatsächlich werden Szenen arrangiert, ja, von den Presseteams, aber man schaut sozusagen beim Lernen zu und man guckt auch so ein bisschen drauf, ist die Person jetzt hier nur sozusagen abgestellt, zwischengeparkt oder liegt ihr da wirklich was dran? Der Eindruck soll natürlich entstehen, dass unglaublich viel daran liegt. Aber man kommt relativ gut an die Politikerinnen und Politiker ran, die interagieren mit anderen Menschen. Interagieren mit anderen Menschen, wie rede ich denn? Die reden ganz normal.
Technisch, ja.
Und jetzt hier das Goodie für alle Leute, die in Redaktionsstuben sitzen und zwischen Bundestag und Redaktion hin und her.
Ja, ist auch schön, wenn man mal rauskommt.
Man kommt mal raus.
Ja, endlich.
Und es ist herrlich, das macht man gerne. Aber man muss auch sagen, man ist da, also ich... Nicht Mann, ich bin danach immer komplett erschöpft und ich habe keine Ahnung, wie Politikerinnen und Politiker das über Tage oder manchmal Wochen aushalten.
Naja, zumal der Tag in Berlin oder im Wahlkreis ja in der Regel auch nicht von 8 bis 16 Uhr geht. Die hauen ja eine Menge weg. Mhm. Aber wenn Carsten Schneider jetzt über das Stoppelfeld bei Gretchen Rödert stappt und dann da Bauern oder sonst wen trifft, kommt das an? Also können die ihm folgen oder ist, wenn du mit den Leuten dann sprichst, ist der Eindruck, naja, da kommt jemand aus Berlin angeflogen, hört sich was an und geht wieder?
Also ich wundere mich immer über die Lücke, die klafft zwischen, das sind ja eigentlich immer Leute, die die Politik unmittelbar betrifft. In dem Fall waren wir bei so einem Bauern, Agrarunternehmer, der Wasserbüffel auf diesen vermoorten, also diesen vernässten Mooren weiden lässt im Rahmen von so einem auch durchaus vom Bund und vom Land unterstützten Projekt. Der hatte jetzt natürlich nicht viel zu klagen, aber der war schon ein Mann des klaren Wortes. Also ich fand das schon ganz gut und der Schneider, Carsten Schneider, ist ja auch ein Mann des klaren Wortes, muss man auch mal sagen. Der kann gut mit Leuten. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der sich verstellt, weil da irgendwie 5 Journalisten drumherum stehen. Aber mich wundert immer die Lücke zwischen dem öffentlich wahrnehmbaren Furor gegen politische Vertreter und der Begegnung vor Ort. Das ist eigentlich immer alles ganz respektvoll. Das ist nicht immer, nicht alle sind sich einig natürlich. Alle Wünsche sind nie erfüllt, sowieso nicht. Aber es ist eigentlich immer ein ganz okayer Kontakt.
Einer, der die vergangenen Wochen auch ausführlich unterwegs war, der sitzt jetzt bei uns. Felix Banaschak, der Bundesvorsitzende der Grünen. Hallo.
Hallo.
Banaschak, Sie haben sich als Schwerpunkt ausgerechnet den Osten ausgeguckt. Sie sind von Thüringen bis Mecklenburg-Vorpommern einmal quer durch unterwegs gewesen. Sie haben bei den Kollegen von der ARD im Sommerinterview schon gesagt, naja, weil wir uns da häufiger die 5%-Hürde von unten als von oben angucken. Jetzt hat Anja gerade schon beschrieben, einerseits dieser Furor, gerade wenn, ich habe es ja schon gesagt, Sie sind ja für viele Ostdeutsche der Gott sei bei uns als Grüne, die Oberlehrer, die das dann doch in den Sand setzen und wecken unglaubliche Emotionen. Wenn Sie mit den Leuten vor Ort gesprochen haben bei Terminen, sind Sie dann verkloppt worden oder waren die ganz nett?
Die waren in der Regel ganz nett. Und wenn sie Kritik hatten, haben sie die verbal geäußert. Jetzt habe ich vielleicht nicht den Querschnitt der jeweiligen Neonazi-Szenen zu Besuch gehabt, aber doch durchaus auch Leute, die Vorbehalte gegenüber Bündnis 90 Die Grünen haben. Und das war gut, ins Gespräch zu kommen. Aber es war schon auch in Teilen, also wir hatten ja kurz vorher einen Brief bekommen von zwei Thüringer Kommunalpolitikern unserer Partei, die gesagt haben, das ist für uns hier mittlerweile echt eine Mutprobe geworden. Das war jetzt nicht ihre Wortwahl, sondern meine, aber wir müssen Sorge haben, dass unsere Reifen eingestochen werden, dass unsere Büros mit Scheiben, die Scheiben unserer Büros mit Steinen eingeworfen werden und so weiter. Und dann kamen so ein paar Kamerateams zu meinen Terminen und ich hatte das Gefühl, eigentlich ist das, ist die Hoffnung, jetzt wird der Bannerschack vor laufender Kamera von Rechten vermöbelt und mir geht's gut, körperlich und auch mental. Ich habe viel gelernt durch die Begegnung und eigentlich hat sich für mich bestätigt, dass gerade dann, wenn der Dialog erstmal schwierig scheint, man ihn suchen muss.
Sie haben es gerade schon angesprochen, einer von denen, die Ihnen sogar einen Brief geschrieben haben, ist Felix Klein aus dem Kreisverband Gotha und Sie haben es auch schon mal zumindest angedeutet. Hören wir doch mal, wie Felix Klein sein alltägliches Leben als Grüner im Osten beschreibt.
Wir erleben viele Anfeindungen auch auf der Straße. Wir erleben, dass wir an Infoständen angespuckt werden. Wir erleben, dass Morddrohungen auftauchen. Neulich ist ein Parteikollege von mir auch auf der Straße angegriffen worden am hellerlichten Tag. Es gab am Jahresanfang einen Anschlag auf unser Büro. Es gab vor einigen Wochen einen Anschlag auch auf dem Büro einer Stadtratskollegin, die übrigens auch keine Grüne ist. Wir haben in Waltershausen vor ein paar Jahren mitbekommen, wie es bei einem SPD-Mitglied aussehen kann. Also es ballen sich einfach extremste Gefährdungslagen in der Kommunalpolitik und die sind so nicht hinnehmbar.
Also bevor wir gleich darüber sprechen, was es für unsere Demokratie heißt, wenn so ein Klima entsteht, mal ganz einfach, was ist denn falsch gelaufen, dass die Grünen solche Aversionen wecken können?
Ich glaube ehrlicherweise, dass das gar nicht möglich ist, das zu trennen, weil es mag sein, dass es ein paar Themen gibt, die uns nochmal besonders betreffen, aber die Logik, wenn Grüne Kommunalpolitiker auf der Straße angespuckt werden, dann liegt es an den Grünen, heißt ja auch, die CDU ist schuld, dass Walter Lübcke erschossen wurde. Ein Regierungspräsident der CDU in Kassel, der von einem Rechtsextremen auf seiner eigenen Terrasse erschossen wurde, weil er sich für eine menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten eingesetzt hat. Und ich habe auf dieser Tour in diesen zwei Wochen natürlich mich damit auseinandergesetzt und sage da gerne was zu, warum es vor allem auch berechtigte Unzufriedenheit oder Vorbehalte gegenüber gerade grüner Politik gibt. Aber für mich ist der zweite Punkt, überall sind Menschen, die sich für Demokratie, für Solidarität, für beispielsweise Geflüchtete einsetzen, die sich klar gegen Rechtsextremismus positionieren, in der gleichen Situation. Manche davon sind bei Bündnis 90 Die Grünen aktiv, manche in der Linkspartei, manche in der SPD, manche sogar in der CDU und erleben das Gleiche. Und die Häufung bei uns hat natürlich zum einen damit zu tun, dass wir in der Sache eine Politik vertreten, die auch häufig als Zumutung empfunden wird. Wie gesagt, da spreche ich gerne drüber. Aber das Zweite ist, dass auch teilweise nicht nur unsere antidemokratischen, sondern auch unsere demokratischen Mitbewerber die letzten Jahre damit verbracht haben, ein Bild von uns zu zeichnen, als wären wir das Schlimmste, was diesem Land passieren könnte.
Aber darf ich mal kurz dazwischen gehen? Wenn man sich Umfragen in Sachsen anguckt, dann sind sie noch unbeliebter als die AfD. Ich meine, das muss man ja erstmal hinbekommen. Und es sind doch nicht nur die anderen schuld, die sie blamen.
Aber sie wollen schon nicht damit Übergriffe erklären, oder? Weil ich da gehe ich nicht mit. Also meinetwegen kann man die Grünen doof finden. Man muss die nicht wählen. Man kann auch am Familientisch sagen, schlimme Leute. Aber egal wie doof man irgendwen aus einer demokratischen Partei findet, wenn man glaubt, dass es legitim ist, deswegen dessen Reifen zu zerstechen, dann ist das Problem nicht, dass der Person, deren Reifen da zerstochen werden oder der Partei, sondern unserer Demokratie im Gesamten. Und ich würde das wirklich gerne auseinanderhalten.
Meine Frage war ja auch gar nicht, ob das der Grund ist für die Übergriffe, sondern meine Frage war, wenn so eine große, wie gesagt, Aversion, ich sag's gerne nochmal, unbeliebter als die AfD dann da ist, dann hat das ja gerne auch politische Gründe. Das hat ja, also ich will gar nicht damit erklären, dass es quasi ein Freibrief ist, sie da auf der offenen Straße zu lynchen. Nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Wir sind ja in einer demokratischen Auseinandersetzung. Aber wenn so viele Leute sagen, wir können mit ihrer Partei nichts anfangen, wir finden sogar die AfD noch besser als ihre Partei, da muss doch richtig was falsch gelaufen sein.
Also wenn ich mal kurz dazwischen gehen darf, Sie haben es ja jetzt schon zweimal angeboten, was ist denn, Sie sind ja Vorsitzender einer Partei, deren Zustimmungswerte tatsächlich in diesen 3,5 Ampeljahren unglaublich nach unten gegangen sind. Ihre Partei ist in 2 Landtagen nicht mehr vertreten. In Ostdeutschland hat es in Sachsen gerade noch so geschafft. Dann stehen wir jetzt vor Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Wir sind hier der Wahlkreis Ost, also lassen Sie uns lieber darauf mal schauen. Es ist schon auffällig, wie sogar aus der quasi aus Koalitionsbeteiligung Ihre Partei rausgefallen ist und wie die Stimmung vor Ort in Ostdeutschland ist oft. Und das muss ja Gründe haben. Und da würde ich gerne sozusagen an den Bundesvorsitzenden mal diese Frage stellen.
Sehr gerne. Ich habe das nur deswegen gerade so deutlich zurückgewiesen, weil ich häufig auch aus dem demokratischen Umfeld höre, dass CDU-Leute sagen, naja, die Grünen sollen sich doch nicht wundern, wenn sie so eine Politik machen, dass sie dann auch mal diese Gewalt erfahren. Und das ist inakzeptabel.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also
das wäre schön, wenn das demokratischer Konsens in diesem Land wäre. Ich nehm's,
in diesem Studio ist ja das auf jeden
Fall. In diesem Studio
Fall.
Ist er das. Ich nehme es leider an vielen Stellen anders wahr. Deswegen war mir das wichtig. Aber in der Tat, wir haben in den Ampeljahren ich würde sagen, teilweise wegen der Regierungsarbeit, teilweise unabhängig davon an Zustimmung verloren. Das hat sich im Bundestagswahlergebnis ja auch ausgedrückt. Seit 2023 haben wir jede Wahl verloren, an der wir teilgenommen haben. Die Kluft zwischen den Wahlergebnissen in, ich sag mal, Großstädten im Westen und dem ländlichen Raum im Osten des Landes ist wesentlich größer nochmal geworden, als es immer schon war. Ich würde sagen, grundsätzlich, was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen? Wir waren in der Phase, ich sag mal ab 2018, auch unterstützt durch einen Zeitgeist, der Klima, Umwelt, Naturschutz sehr nach vorne gestellt hat, in dem auch generell progressive Gesellschaftspolitik viel Rückenwind
Fridays
hatte. Fridays for Future, aber auch andere Bewegungen, unteilbar, Demonstrationen und. In dieser Zeit waren Bündnis 90 Die Grünen eine Partei, personifiziert durch Robert Habeck und Annalena, klar in ihren Inhalten, klares Profil, jeder wusste, wofür die Grünen stehen, aber irgendwie interessiert, offen, diskursfähig, auf Augenhöhe. Leute, mit denen man auch gerne mal ein Bierchen trinken geht. Und dann ist in dieser Regierungszeit zweierlei passiert. Auf der einen Seite haben wir an inhaltlichem Profil verloren. Das ist in Teilen einfach Koalitionskompromissen geschuldet, die das Wesen von Koalitionsregierungen ist. Also Menschen, die uns nahestehen, haben gesagt, wir erkennen euch teilweise nicht wieder. Wo ist denn eigentlich eure Haltung in der Migrationspolitik? Warum lasst ihr euch eigentlich vom Gegenwind beim Klimaschutz so sehr außer Gefecht setzen? Und. Und blöderweise ist aber mit diesem Profilverlust in den Inhalten nicht einhergegangen, dass mehr Leute gesagt hätten, ach, guck an, jetzt sind die für mich auch interessant, sondern in der Art der Politik sind wir wieder mit Obrigkeit, von oben herab, autoritär, ideologisch, lebensfern, alltagsfern verknüpft worden.
Überanpassungsfähig.
Nee, das ist ja das andere. Also für die einen waren wir die größten Ideologen unter der Sonne und die anderen haben gesagt, ihr fallt doch um, sobald ein bisschen Gegenwind kommt. Das heißt also, es ist beides im Prinzip zerbrochen. Mhm. Und diese Wahrnehmung, gerade des ideologischen und von oben herab bevormundend Regierenden, ist etwas, was in den ostdeutschen Ländern auf eine ganz andere Resonanz auch nochmal gestoßen ist. Das hat ja was mit den historischen Erfahrungen zu tun, mit einer Aversion gegenüber einer solchen Art in den Alltag von Menschen hineinzuregieren. Nicht alles davon, würde ich sagen, ist mit unserer Politik tatsächlich erklärbar. Vieles auch mit Zerrbildern zu erklären, die andere von uns gezeichnet haben. Aber jedes Zerrbild hat irgendwo einen Kern. Deswegen muss ich mich damit auseinandersetzen. Und eines ist vielleicht noch zusätzlich relevant. Bündnis 90 Die Grünen waren immer eine Partei, die für Wandel und Veränderung steht. Und es gibt immer wieder so kleine Zeitfenster in der Geschichte, in der Wandel und Veränderung gewollt wird. Und aktuell ist einfach die Situation, viele Menschen suchen nach Sicherheit. Und haben das Gefühl, Veränderung sorgt dafür, dass die Sicherheit flöten geht. Unsere Logik ist ja, wenn wir dauerhaft einigermaßen sicher auf diesem Planeten leben wollen, wenn wir dauerhaft Arbeitsplätze sichern wollen, dann muss sich jetzt etwas verändern. Aber in einer ostdeutschen Gesellschaft, in der einfach viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass die blühenden Landschaften gar nicht gekommen sind, die ihnen versprochen wurden, sondern erstmal Massenarbeitslosigkeit, Verlust von Arbeit, von Anker, von Identität das Ergebnis war, ist vielleicht in der Kombination mit dem, was ich davor gesagt habe, die Skepsis gegenüber einer grünen Politik besonders hoch. Und jetzt ist die Frage, wie baut man das ab? Nicht dadurch, dass man sagt, okay, dann machen wir das Gegenteil wie bisher. Jetzt versprechen wir den Leuten auch, dass im Gestern die Zukunft liegt. Oder fürchtet euch nicht, alles verändert sich, aber ihr kriegt nichts mit. Das kann grüne Politik nicht leisten. Aber was sie leisten kann, ist stärker auf auch regionale, auf biografische Brüche zu achten und dann beispielsweise auch, wenn man so etwas vorhat, wie die Wärmewende zu organisieren, erst die Voraussetzungen dafür schafft, bevor man an den einzelnen Menschen herantritt.
Tja, so viel Zeit war aber nicht in der letzten Wahlperiode. Ich habe so viele Fragen, aber bitte kurze Antwort. Aber denken Sie manchmal, Sie sind ja noch relativ neu als Parteivorsitzender, die Leute, die Agenda gesetzt haben für die Grünen, also die Gesichter der Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, die Sie auch nur beim Vornamen, dann ist mir gerade aufgefallen, sind weg. Dazwischen gab es noch Ricarda Lang und Omid Nuripur. Jetzt sitzen Sie in der Parteizentrale. Sind Sie manchmal froh, dass Sie in der Opposition sind, damit Sie mal ein bisschen Zeit haben und nicht jeden Tag irgendwelche hässlichen Kompromisse machen müssen mit irgendwelchen Koalitionspartnern?
Ist ambivalent. Auf der einen Seite sind wir eine Partei, die ihre Programme nicht dafür schreibt, dass man damit die Wände tapezieren kann und sich freut, wie toll doch die Ideen sind, sondern wir wollen, dass die Dinge umgesetzt werden. Und ich würde auch sagen, dass wir in diesen Ampeljahren, genau wie in den Landesregierungen, an denen wir beteiligt waren und sind, genau wie sogar auch unter Rot-Grün 98 bis 2005, die Älteren
Das war aber eher eine Testphase, würde ich sagen.
Ja, das mag sein. Und trotzdem ist es jemals so, dass da Dinge passiert sind, die ohne uns nicht passiert wären, auf die ich stolz bin. Und gleichzeitig, ja, es stimmt schon, diese Oppositionszeit gibt uns auch nochmal die Möglichkeit nachzusteuern, weil es ja offensichtlich so war. Ich meine, ich bin im letzten Herbst gewählt worden. Im September sind meine Vorgängerinnen und Vorgänger zurückgetreten. Und da war die Rede von der größten Krise der Grünen seit Jahrzehnten. Wir waren auf dem absoluten Niedrigstand, was Zustimmung angeht, auch was Potenzial angeht.
Die ostdeutschen Landtaswahlen haben es auch nochmal.
Die ostdeutschen Landtagswahlen, auch die Europawahl vorher schon. Und in einer solchen Situation sich zu entscheiden, zu kandidieren, heißt ja, das Abenteuer zu suchen. Also nicht dann den Finger zu heben, wenn es gerade super läuft, sondern wenn es den Gegenwind gibt, macht man nur, wenn man glaubt, dass man ein paar Ideen mitbringt dafür, wie es wieder nach oben gehen kann. Und in der Tat, häufig ist es so, wenn man eine Wahl nicht so gut abschneidet, aber dann trotzdem in der Regierung landet, dann ist immer alles andere wichtiger, als es zu analysieren. Dann muss man schnell einen Koalitionsvertrag fahren, dann muss man schnell dann regieren. Und dann ist man in diesen ganzen Dynamiken und Zwängen drin. Und das Sein bestimmt ja immer das Bewusstsein. Und jetzt die Chance zu haben, tatsächlich mal zuzuhören, unterwegs zu sein, Profil nachzuschärfen und umgekehrt ernst zu nehmen, was es an Vorbehalten uns gegenüber gibt, was die Haltung angeht, mit der wir Politik machen, das ist eine riesige Chance und ich will die nutzen.
Eine Frage wieder mit Bitte um kurze Antwort.
Das ist ja meine Kernkompetenz.
Ja, genau. Als Sie da rausgeflogen sind in Ostdeutschland, ja? Zwei Landtagsfrei, also richtig fette Strukturen auch in den Ländern verloren haben. Das ist ja klar, das zeigt sich ja jetzt. In Sachsen gerade noch drin geblieben. Was ist denn da? Haben Sie, ja, ist der Osten anders? Verstehen Sie ihn nicht? Sind die Bündnisgrünen eigentlich eine westdeutsche Partei mit so einer kleinen Unterabteilung da?
Mit so einem Bündnis halt.
Ja, mit so einem Bündnis hinter der Elbe. Also, ja, lange Frage, bitte um Kurzantwort. Ja, sehr gut, das komplexe Thema überhaupt.
Ich wollte gerade sagen, ganz in drei Sätzen. Ganz kleine Frage.
Nein, aber was ist
Ihre Schlussfolgerung? Ich weiß selbst noch, als ich dann kandidiert habe und genau gefragt wurde, ja, was machen Sie denn im Osten, habe ich erstmal gesagt, weiß ich noch nicht. Weil ich
habe Sie
tief
das gefragt.
Aus,
ja, Sie haben gesagt, ich komme aus Westdeutschland, ich lerne. Genau.
So, ja, das stimmt. Und das war damals auch für mich die Haltung. Ich konnte zu ein paar anderen Dingen ein paar Thesen direkt mitbringen. Und da war es für mich so, als jemand, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist und seitdem zwischen Berlin und Duisburg immer irgendwo hin und her gezogen ist, wollte ich im letzten Jahr nicht sagen, okay, jetzt hier kommt King of Kotelett aus dem Pott und sagt den Leuten mal, wie es zu laufen hat, sondern das, was ich jetzt machen konnte auf dieser Tour, was ich ein bisschen schon im Wahlkampf im Winter machen konnte, was wir auch an sonstigen Gesprächen, Formaten und so weiter organisiert haben, ist bewusst so angelegt, dass ich klüger werde. Und ja, der Osten ist anders und umgekehrt gibt es auch nicht den Osten. Und beides ist gleichzeitig richtig. Also zwischen Altenburg und Wismar liegen Welten.
Liegen da geografisch Welten oder gibt es Teile vom Osten, die eher Westen sind und andere nicht?
Ich weiß nicht, ob die Kategorie eher Westen funktioniert, aber natürlich gibt es zum Beispiel Regionen, die stärker auch von Zuzug aus dem Westen geprägt sind als andere. Und diese demografischen Faktoren, also wie viele Leute sind eigentlich noch da, von denen, die früher mal da waren? Gibt es hier prosperierende Infrastrukturen? Ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen einigermaßen gleich oder kommen auf 100 Männer 75 oder 80 Frauen nur? Das macht ja alles was mit Regionen und die sind unterschiedlich. Und man muss ja sagen, es gibt...
Welche sind denn das? Also wo sehen Sie, wo können Sie auf Ihrer Reise, haben Sie auf Ihrer Reise festgestellt, hier können Sie festmachen, hier ist es sehr schwierig und in den Städten oder Gegenden ist man auf einem guten Weg?
Es gibt zum einen sehr deutlich die Stadt-Land-Differenz. Natürlich ist eine Veranstaltung, die ich in Dresden mache, eine andere als in Freiberg oder Gera, und selbst das sind ja noch dann Städte, und wenn ich dann sozusagen tiefer in die ländlichen Regionen gehe, desto schwieriger wird es für uns. Man sieht es ja an den Wahlergebnissen, und ich hatte so eine etwas komödiantische Station, als ich dann mit Alexander Prinz, dem dunklen Parabelritter, in Lutherstadt-Eisleben auf der Suche nach den 276 grünen Wählern der letzten Bundestagswahl war, und gefunden haben wir sie nicht an dem Tag. Das ist schon das eine. Das zweite ist...
Haben Sie
ist,
wenigstens einen gefunden von denen?
Ja, das schon, aber... aber es ist natürlich, also wenn es halt insgesamt 2% waren und dann ist man ein paar Stunden unterwegs, also natürlich merkt man das dann. Ja? Und umgekehrt war mein Eindruck, dass in den Regionen, in denen in der letzten Zeit auch Neues entstanden ist, also wo nicht nur Strukturwandel hieß, hier bricht was weg, sondern hier kommt etwas Neues dazu, gibt es auch eine andere Offenheit uns gegenüber, weil teilweise ja genau unsere Politik dafür sorgt, dass etwas Neues entsteht. Also Bündnisgrüne Arbeit nicht nur als Gefahr, sondern als Chance dafür, dass hier was Neues, dass hier Zukunft entsteht, wenn man es so pathetisch formulieren will. Aber natürlich ist es auch so, und das finde ich interessant, diese Unterscheidung Ost-West ist natürlich eine, die politisch total Sinn ergibt, auch wegen der Historie, wegen der Teilung und ihrer Nachwehen. Aber beispielsweise sprachlich, architektonisch, auch kulturell, merkt man, dass Deutschland insgesamt eigentlich eher eine Nord-Süd, wenn nicht Spaltung, aber zumindest Verteilung hat. Wenn ich dann oben in mancherlei Grenzregionen zu Schleswig-Holstein oder Niedersachsen war und dann durch diese Dorfkerne gelaufen bin, Dömitz beispielsweise, das hätte theoretisch auch sozusagen 30 Kilometer im Westen sein können, weil einfach diese Backsteinbauten und so weiter einfach ein Phänomen des Nordens und nicht des Ostens sind. Und insofern, ja, der Osten ist anders. Grüne Politik muss auch im Osten anders funktionieren, und eine Sache finde ich interessant. Wir sind ja die einzige Partei, die den Osten quasi im Namen hat. Bündnis 90 Die Grünen. Und ich würde sagen, aus Perspektive eines Westsozialisierten, dieser Bündnis 90 Teil hat eigentlich in den letzten Jahren keine besonders große Rolle gespielt. Auch nicht in unserem kollektiven Erinnern. Als vor einigen Monaten Gerd Poppe gestorben ist, zentrale Figur der DDR-Bürgerrechtsbewegung, mussten einige aus dem Westen erstmal googeln, wer war der Mann eigentlich? Oder Werner Schulz. Ja, Werner Schulz war noch, glaube ich, deswegen ein bisschen mehr Leuten bekannt, weil er doch noch relativ lange auch aktiv war im Europaparlament und so weiter. Aber natürlich ist es so, da müssen Leute erstmal nachgucken, wer war das eigentlich? Umgekehrt wäre das ja undenkbar, dass Leute nicht wissen, wer Hans-Christian Ströbele oder Petra Kelly ist.
Genau. Das habe ich mich auch gefragt, als die Pressemitteilung aus der Grünen-Zentrale kam zu den beiden Toten. Da habe ich auch gedacht, die wissen doch gar nicht, wer das ist. Die haben doch noch nie von dem gehört. Trotzdem ist es richtig, dass man sich als Vorsitzender oder Vorsitzende darum natürlich kümmert. Aber ich habe so gedacht, das ist lustig, es ist so viel Zeit drüber gegangen.
Und ehrlich, ich war auf der Gedenkfeier für Gerd Poppe, die wir gemeinsam mit Bundestagsfraktion und Böll-Stiftung veranstaltet haben. Und Ilko Sascha Kowalczuk, der ja sehr nah an ihm dran war, hat eine einstündige Rede gehalten, und also eine Gedenkrede, die zum einen sehr persönlich war, die Lebensgeschichte von Gerd Poppe beschrieben hat, aber auch sehr politisch. Also zum Beispiel auch die Arroganz der Westgrünen in den 90er Jahren diesen Bürgerrechtsleuten gegenüber.
Ihr könnt uns unsere Mandate retten, aber ansonsten passt ja mal auf, wie wir das hier machen.
Genau. Das ist zum Beispiel der Bundesvorstand, so wie ich es damals verstanden habe, als ich es gehört habe, sich eigentlich geweigert hat, sich mal mit den Bündnis 90 Leuten, die im Bundestag als Gruppe zusammensaßen, mal regelmäßig zu treffen und auszutauschen, gemeinsame Strategien zu entwickeln, bis es dann tatsächlich diesen Fusionsprozess gab, der ja auch an vielen Stellen schmerzhaft war. Das war für mich nochmal interessant zu hören. Und ich würde sagen, eine Partei, die gesamtdeutsch in die Zukunft gehen will, muss auch ihre gesamtdeutsche Geschichte kennen. Und da ist einiges an Austauscharbeit auch notwendig. Und ich würde sogar sagen, dass der Westen an der Stelle einiges vom Osten lernen kann, weil es eben nicht nur Anti-Atom- und Friedens- und Frauenbewegung aus dem Westen gab, sondern eben auch andere Bewegungen, die eigentlich ein Gespür immer auch hatten für das, was in der Gesellschaft passiert. Und dieses Erbe nutzen wir in meiner Wahrnehmung viel zu wenig.
Aber muss man nicht auch ganz realistisch und ehrlich sein? Der Osten ist ein Sechstel unseres Landes, 5/6 sind der Westen. Wenn Sie versuchen müssen, den Laden aufzustellen, müssen Sie erstmal die 5/6 im Griff haben und dann können Sie sich irgendwann um das letzte Sechstel kümmern. Muss man nicht einfach viel realistischer sein, weil wir sind immer auf so einer emotionalen, ja, man muss den Osten mitnehmen und der Osten muss berücksichtigt werden und so weiter. Aber zur Realität gehört eben auch, der Osten ist die eindeutige Minderheit in diesem Land.
Aber er verändert total viel im Land.
Ich würde auch
über
sagen,
die Wahlergebnisse.
Also ich
Entschuldigung, ich nehme mal dem Gast die
Antwort. Nein, aber ehrlicherweise
also nicht nur deswegen, Stimmung in die Bude bringen, macht mal.
Ja, aber nicht nur deswegen. Also natürlich, ich meine, etwas, was viele im Westen, glaube ich, noch nicht, was heißt verstanden haben, aber zumindest nicht so sehen. Ich weiß ja nicht, ob ich es verstanden habe. Aber das, was sich im Osten jetzt abspielt, wird ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch die nächsten Jahre im gesamten Land prägen und ist ja auch etwas, was sich über den europäischen Kontinent sowieso schon verbreitet. Und vielleicht ist es manchmal sozusagen so
die Vorhut. Sie meinen das Flirten mit rechts außen?
Ja, zum Beispiel. Ja, ich meine, vor ein paar Jahren konnten wir uns noch einreden, das ist so ein Thema im Osten so. In meinem Wahlkreis im Duisburger Norden ist die AfD auch bei 24%.
Tino Chrupalla hat 50.
Ja, aber genau, es ist natürlich alles viel, viel dramatischer. Das mag ja alles sein, aber das heißt doch nicht, also wenn sich der Westen des Landes und ich würde auch sagen der Parteien, auch meiner Partei, dem Osten immer nur mit freundlichem Desinteresse und alle paar Jahre nach Landtagswahlen mit so einem gewissen Gruselfaktor und Gänsehaut nähert, dann darf man sich nicht wundern, dass die Spaltung so groß bleibt. Und umgekehrt würde ich auch sagen, ich meine, was wäre das für ein politisches Selbstverständnis zu sagen, da ist jetzt gerade schwierig, dann lassen wir es sein, Kopf in den Sand und dann bleibt er da liegen, weil es so gemütlich ist und wir buttern einfach noch mehr rein, damit wir die Kölner Südstadt nicht mit 35, sondern mit 40% von uns überzeugen können. Vielleicht gibt es irgendwelche klugen Strategieberater, die uns ausrechnen, dass das am Ende für das Gesamt-Zweitstimmenergebnis besser ist. Aber politisch ist das aus meiner Sicht keine Option.
Dazu habe ich eine Frage. Sie haben ja, Sie eröffnen oder haben schon eröffnet in Brandenburg an der Havel ein Wahlkreisbüro. Haben Sie schon mal das Wort Buschzulage gehört? Kennen Sie die Geschichte nach dem Mauerfall, wie sozusagen die Leute wohlmeinend, aber nach Ostdeutschland gekommen sind, um sozusagen mal die Strukturen aufzuhübschen?
Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil das natürlich genau diese Ambivalenz auch hat. Mir ist irgendwann nach der Bundestagswahl einfach der Gedanke gekommen, wenn wir ganz häufig gerade Briefe aus den ostdeutschen Kreis- und Landesverbänden bekommen, die jetzt vielleicht nicht alle von körperlichen Übergriffen sprechen, sondern einfach sagen, uns fehlen hier die Strukturen. Und es ist hier was weggebrochen, gerade auch nachdem Landtagsfraktionen verloren gegangen sind. Das heißt ja einfach ganz konkret, da werden weniger Büros in den Fußgängerzonen unterhalten. Wenn es noch Büros gibt, sind die seltener geöffnet, weil eben die Wahlkreismitarbeiter nicht mehr da sind, sondern nur noch die verbleibenden Kreisgeschäftsführungen, wenn es überhaupt welche gibt. Es bedeutet, man ist weniger im Fernsehen, man ist weniger in der Zeitung, man muss mit kaum Mitteln versuchen, irgendwie wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und ich habe mich gefragt, was können denn nicht nur wir als Partei insgesamt tun, sondern habe ich vielleicht auch selbst eine Möglichkeit, etwas zu machen und damit gleichzeitig, das kann ich ja so offen sagen, auch ein Signal zu setzen. Also und deswegen habe ich dann mich dann natürlich gefragt, wirkt das jetzt wie Entwicklungshilfe oder Aufbau Ost 2.0?
Ich bin's, euer Felix.
Genau. Und bin deswegen ganz vorsichtig, fast demütig an die Landesvorsitzenden in Brandenburg rangetreten, weil das ist ja einer der Landesverbände, wo wir letztes Jahr eine Fraktion verloren haben. Und habe gefragt, sag mal, ich habe diese Idee, ein Büro aufzumachen. Ich habe damals zum Beispiel erstmal an Eisenhüttenstadt gedacht, weil ich als Duisburger da diese Verbindung über Stahlindustrie und so weiter auch habe. Aber wenn ihr das komisch findet, sagt sofort, nein, danke, ich vergesse das wieder. Und die Reaktion war so positiv, weil Leute gesagt haben, man muss aufpassen, wie man es kommuniziert und dass man es eben nicht als so jetzt sowas Gönnerhaftes und so weiter, sondern das muss auch ein ernsthaftes Lerninteresse sein, was dahinter steht. Aber ganz platt gesagt, wir freuen uns über jeden, der hier ein bisschen was reinsteckt, weil es uns einfach fehlt. Und dann ist die Idee mit Brandenburg an der Havel entstanden, weil gerade so im Westen Brandenburgs einfach die Strukturen weggebrochen sind. Es hat natürlich auch für mich den Vorteil, man kann auch aus Berlin einfach mal aus der Sitzungswoche heraus rüberfahren. Und ich werde jetzt nach der Sommerpause das alles sozusagen administrativ in die Wege leiten. Da sind ein paar bauliche Maßnahmen notwendig. Ich suche dann jemanden, der dann in diesem Büro auch arbeitet, also von vor Ort. Mhm. Und für mich ist es, also ich habe den Kreisverband kennengelernt, ich war jetzt ein paar Mal da, habe mich ein bisschen umgeschaut und natürlich ist es so, Duisburg bleibt meine Heimat und mein Zuhause. Aber wenn mir dieses Büro auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen was anderes noch mitzubekommen und umgekehrt auch zu zeigen, dass es uns ernst ist mit dem Ansatz, wir bleiben, auch wenn es schwierig wird, dann ist das vielleicht eine große Chance. Und ich bin gespannt, wie es wird. Und habe eher die Rückmeldung bekommen, woanders wird man sich auch freuen.
Wollte ich gerade sagen, Sie sind ja der Parteivorsitzende. Haben Sie schon Nachahmende? Wurden Sie schon angerufen? Ich möchte auch bitte ein Büro in Lübbenau eröffnen.
Gerade in Thüringen bei Björn Höcke ist viel Platz.
Ja, gerade natürlich. Ich meine, ich wollte das nicht, ich habe es ja so zur Sommerpause hin alles sozusagen vorbereitet, mit dem Kreisverband in Brandenburg an der Havel gesprochen und geguckt, wie wir das alles machen können. Und ich habe jetzt bewusst gesagt, ich mache das jetzt erstmal und dann gucken wir mal, wie diese Reaktionen sind und nicht, ich habe schon 10 Leute im Schlepptau und dann machen wir hier die Taskforce der Westen beglückt den Osten. So, das hätte ich jetzt auch falsch gefunden. So, aber jetzt, wo ich mitbekomme, dass Leute sagen, okay, bei uns ist die Lage auch schwierig und konkret hat unser Kreisverband im Altenburger Land, ich mache jetzt mal beispielhaft nichts davon, wenn irgendwo in Brandenburg ein neues Büro entsteht. So, da müssen wir jetzt miteinander sprechen, welche Möglichkeiten gibt es, wer hat da ähnlich wie ich einfach ein paar Ressourcen, die er zur Verfügung stellen kann, muss es jeweils sofort ein Büro sein oder kann man auch sagen, wenn Leute bei uns im Wirtschaftsausschuss sitzen und Handwerkspolitik machen, dass sie dann vielleicht nicht nur jeden Handwerksbetrieb in ihrem eigenen Wahlkreis in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder Bayern besuchen, sondern vielleicht ab und zu auch mal auf unsere Mitgliedsverbände im Osten zugehen und sagen, hey, wenn hier was los ist, ich würde auch gerne mal mitbekommen, was bei euch zu tun ist. Ob das ist nicht der weiße letzte Schluss, das löst nicht alle unsere Probleme, aber ich frage mich umgekehrt, es wird ja nicht den einen Plan geben und dann ist alles tutti, sondern vielleicht muss man einfach mal anfangen.
Es gibt einen Satz des CDU-Vorsitzenden, jetzigen Bundeskanzlers Friedrich Merz, den variiert er immer mal so ein bisschen. Der sorgt insbesondere bei Anja Meyer immer für große Begeisterung. Wir spielen den auch immer mal ein, deshalb spare ich es mir jetzt mal. Der geht ungefähr so über den Osten. Ich fahre da gerne hin, fahre da wirklich gerne hin, aber da muss man halt etwas mehr erklären, diesen Leuten. Wo ist das Problem an dem Satz?
Das Problem ist, dass daraus ja schon die schon wahrgenommene und vermutlich auch reale Arroganz des Westens spricht, dass man einfach ja schon weiß, wie es ist und einfach die Leute ein bisschen zu doof sind, es zu verstehen. Und wenn Politik diesen Ansatz hat, unabhängig davon, ob es Ost oder West ist, ob es Land oder Stadt ist, dann hat sie eigentlich schon verloren. Weil dieser klassische Ansatz nach einer verlorenen Wahl, wir haben es nicht geschafft, den Leuten unsere Politik zu erklären, setzt ja voraus, die war schon perfekt, aber irgendwie ist es nur nicht richtig rübergekommen. Und das ist nicht Augenhöhe. Das ist von oben herab. Und vielleicht ist dieses von oben herab eins, was dann im Osten nochmal anders auf Widerstand stößt, also aus historischer Erfahrung. Und das, wie gesagt, es ist ja die Geschichte. Also auf der einen Seite die Diktaturerfahrung zu haben, auf der anderen Seite die Erfahrung zu haben, dass dann der Westen ja nicht ab 1990 als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen wurde, sondern schon eher dieses, jetzt wird hier mal eben alles aufgekauft und andere profitieren davon. Das muss ja nicht alles immer richtig sein, aber es ist ja eine Wahrnehmung, die zumindest nur so einen Kern hat. Und,
herbeigerufener Partner. Und der sich dann aber
nicht. Ja, so das ist ambivalent. Ich möchte jetzt auch nicht, also ich möchte auch jetzt als sozusagen neuer Ostenversteher bei den Grünen jetzt auch nicht in so eine Relativierung auch von blödsinnigen oder falschen Positionen missverstanden.
Weil ich würde ansonsten fragen, wenn Sie an Ihre Familie denken, wie viel hatten Sie mit Dresden, Wismar oder Sassnitz tatsächlich zu tun? Ich meine, Sie kommen aus Duisburg, nah an der holländischen Grenze. Da ist man Holland verbunden, weil man dann zum Pommesessen hinfährt oder nach Scheveningen ans Meer. Belgien ist in der Nähe. Nach Frankreich macht man Kulturaustausche. Kann man den Leuten da vorwerfen, dass sie eigentlich mit dem Osten nichts zu tun haben, weil sie sich ganz aus räumlicher Nähe woanders hin orientieren?
Vorwerfen ist, glaube ich, eh keine besonders kluge politische Herangehensweise, aber wenn man so viel Meinung zu anderen Regionen und den Menschen in den Regionen hat, dann ist, glaube ich, schon so ein gewisses Interesse daran, warum es so ist, wie es ist, nicht ganz falsch. Und mein Gefühl ist sogar, dass mir meine Westbiografie, also meine spezifische Westbiografie an manchen Stellen gerade sogar hilft. Also ich meine, Banaschak ist ganz offensichtlich kein holländischer Name, sondern ein polnischer. Das Ruhrgebiet hat einen anderen Strukturwandel erlebt als das, was ab 1990 Transformation hieß. Aber ja, auch Strukturwandel. Also als ich jetzt in Leuna bei den Betriebsräten war, fragte einer, Sie können sich gar nicht vorstellen, was es heißt, wenn man von heute auf morgen arbeitslos ist und das nicht nur einen selbst betrifft, sondern eine ganze Region. Und da dachte ich, naja, da ist das Ruhrgebiet jetzt nicht ganz frei von einer solchen Erfahrung auch gewesen.
Und ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen älter als Sie, nämlich mehr als 10 Jahre. Ich habe die Bilder von Rheinhausen, von den Protesten in Duisburg eben noch vor Augen. Das war 87 oder 88 irgendwas um den Dreh rum. Da wurden mal eben kurz die Zechen dicht gemacht, dann war da nichts mehr. Und wenn man ganz ehrlich ist und man fährt durch Herne, durch Castrop-Rauxel, Teil des Ruhrgebietes, dann möchte man nicht tot über den Zaun hängen.
Och, das würden die wahrscheinlich anders sehen. Die Leute.
Wenn man hier durch schöne Oststädte, durch schöne, fertig gemachte, rausgeputzte Oststädte fährt, die in den letzten 35 Jahren wirklich gesegnet sind mit all dem, wenn man das miteinander vergleicht, oder wir waren in Hattingen, wird mehr als historische Altstadt angekündigt, dann geht man da durch und denkt so, naja, da haben wir jetzt, also schön, dass es eine historische Altstadt ist, vielleicht für Ruhrgebietsverhältnisse, aber da haben wir jetzt ein bisschen mehr zu bieten. Ja. Worauf ich hinaus will, ist trotzdem in diesen Orten, wo man nicht tot über dem Zaun hängen will, nehme ich jetzt nicht so viel schlechte Laune wahr, wie ich die zum Teil im Osten wahrnehme. Dieses Leidende, und die Leute haben da auch nicht mehr Geld.
Das weiß ich ehrlicherweise nicht, ob das so in der Pauschalität stimmt. Ich nehme das Ruhrgebiet schon auch als eine unzufriedene Region war und meistens so nördlich der A40, die ja ein bisschen die Arm-Reich-Grenze häufig markiert, und in den Vierteln des Nordens ist es ja vielleicht auch kein Zufall, dass genau dort auch eben die AfD-Hochburgen im Westen in Teilen sind. Und doch, ich erlebe das auch, und diese Unzufriedenheit damit, dass einfach der Staat nicht als anwesend, als funktional, als präsent wahrgenommen wird, weil es Vermüllung gibt, weil die Infrastruktur nicht funktioniert. In Duisburger Norden war jetzt über eine ganz, ganz lange Zeit Schienenersatzverkehr, der nicht funktioniert, weil einfach nicht rechtzeitig in diese blöde Bahn investiert wurde. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was vergleichbar ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, das Ruhrgebiet ist eine Region, in der Strukturwandel häufig Strukturbruch hieß. Da ist auch Tolles Neues entstanden, aber auch ganz, ganz viel verloren gegangen, und das merkt man materiell und kulturell bis heute. Und umgekehrt würde ich sagen, was mir jetzt in den letzten 2 Wochen häufig begegnet ist, ist, Aufbau Ost war an vielen Stellen kosmetisch. Das sieht alles nett herausgeputzt aus, aber sobald man dann auch mal die Innenstädte verlässt und in die Plattenbaugegenden am Rand kommt, sieht es da auch schon anders aus, und vor allem ist ja ganz viel trotzdem nicht da. An beispielsweise, also noch immer ist es so im Ruhrgebiet, dass es funktionierende Netzwerke von Zivilgesellschaft, von Verbänden, von Strukturen gibt, Orte, an die Leute beispielsweise gehen können, wenn sie keinen Bock haben auf Konsum oder keine Möglichkeit haben, aber irgendein Miteinander suchen. Das ist das, was an vielen Stellen in meiner Wahrnehmung, gerade in den ländlichen Regionen im Osten, einfach weggebrochen ist. Und dann hilft es auch nicht, dass die Fassade hübsch ist und da mal und die Bürgersteige nett hergerichtet wurden, wenn man trotzdem nicht weiß, wie man hier eigentlich eine Zukunft finden soll, wo man einen Job herbekommen soll, wo etwas für die Kinder entstehen soll. Deswegen, ich würde, also nicht alles Leiden ist berechtigt, nicht alles Leiden im Westen allerdings auch. Und vielleicht muss man ein bisschen mehr Verständnis füreinander entwickeln.
Du darfst mich gleich kurz und klein schlagen, Anja. Aber das hat doch was mit Eigenverantwortung zu tun. Das hat doch was damit zu tun, da kann ich die ganze Zeit nur sitzen und warten, dass irgendjemand etwas macht. Wenn ich in den berühmten Gegenden in Ostdeutschland bin, ländlichen Gegenden, dann muss man den Leuten doch auch sagen, Freunde, wie wäre es denn einfach mal selber machen? Warum macht ihr nicht einen Verein auf? Warum engagiert ihr euch nicht? Warum meckert ihr die ganze Zeit nur? Haben Sie eine Erklärung, warum eben diese Haltung offenbar Ruhrgebiet, Ihre Heimat, zu ländlichen Gegenden im Osten anders
ist? Ich kann nicht mehr warten. Ich muss dem Gast vorgreifen. Ich finde, das ist genau die Haltung, die ich nicht abkann. Ja, es gibt sozusagen so eine, die Ossis meckern und jetzt Leute es selber machen. Ich sage Carsten Linnemann dazu. Aber da erfüllt sich auch so ein inneres Bild, was man von Ostdeutschen hat, ja, so dieses, das zählt alles doppelt und dreifach, wenn da mal jemand unhöflich ist im Restaurant, weil da erwartet man es eh. Und das, da muss ich jetzt hier mal, ja, für meine Ossis ein bisschen in die Bresche springen. Ich finde das, es ist alles Ich-Empirie. Aber was ich in Dresden an netten Begegnungen ganz normal, so, weißt du, so im Hotel, an der Straßenbahnhaltestelle fragen, da hat mir eine Lady erzählt von ihrem Cousinentreffen, wo sie gerade herkommt. Egal, es ist, die
Darf
Leute
ich nur
sind
ganz kurz
nett.
Mit der Arroganz meines 13. Schuljahres sagen, ich muss nur in die Statistik gucken. Das gesellschaftliche Engagement ist im Osten deutlich geringer ausgeprägt als beispielsweise im Westen oder im Ruhrgebiet.
Ja, weil es halt eine totale Parteien, wie sagt man, so ein Parteienmisstrauen gibt, weil die Leute sagen, nee, das mache ich nicht mehr, ich gehe zur Feuerwehr. Ja, das ist aber, und da gibt es wirklich, also Ehrenamt und so, Malte, komm, also die Zuhörer können ja jetzt nicht sehen, was wir hier gerade für Blicke tauschen. Aber
es ist Anja auch jenseits der Parteien.
Wenn ich zwischen Ihnen beiden vermitteln darf. Würde ich sagen, doch vielleicht beides gibt. Also ich würde schon sagen, und wenn ich jetzt nicht völlig auf dem falschen Trip bin und ernst nehme, was zum Beispiel der vorhin schon erwähnte Ilko Sascha Kowalczuk in seinen Büchern schreibt, also das, was er als Freiheitsschock definiert. Also diese nach den vielen Jahrzehnten, in denen einem so viel abgenommen wurde zum Preis von Unfreiheit. Und dann ist die Freiheit da und Freiheit ist aber dann eben nicht nur Verheißung, sondern auch Zumutung, weil man es vielleicht auch erstmal anders sozusagen sich erarbeiten muss, die eigenen Anliegen in die Hand zu nehmen. Und das aber auch historisch auch in den Familien vererbt wird. Ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung für unterschiedliche Engagementkulturen, so will ich es vielleicht sagen. Und in der Tat ist es so, dass gerade Parteien oder parteinahe Organisationen, ja auch Gewerkschaften, es einfach viel, viel schwerer haben. Ich glaube, das Verhältnis ist 1:10, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, bei Parteien. Also die Dichte von Parteimitgliedern pro Einwohnern. Es gibt keine historische Partei. Und man, so, und deswegen ist ja zum Beispiel umgekehrt die Frage, ich habe jetzt immer mal wieder die Idee gehört, wie wäre es, wenn man einfach mehr solche Bürgerräte machen würde, also wo zufallsmäßig Leute zusammengewürfelt werden und sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen, das kann einfach, wie wollen wir den Platz umgestalten sein, das kann aber auch eine größere Frage wie, wollen wir eigentlich X% unseres Bruttoinlandsprodukts für Sicherheit ausgeben. So. Und diese Bürgerräte haben dann aber nicht diesen Charakter von, jetzt machen wir Volksentscheid und dann zwingen wir die da oben mal dazu, das zu machen, was das Volk eigentlich will. Das ist ja an vielen Stellen diese falsche Zuspitzung. Aber wir schaffen einen Raum, wo erstmal herrschaftsfrei diskutiert werden kann, wo Anliegen eingebracht werden können, wo Selbstwirksamkeit entsteht, ohne dass man direkt politisches Engagement braucht. Ist es die Lösung aller Fragen? Wahrscheinlich nicht, aber warum werden wir nicht kreativer? Dieser Fatalismus, den ich an manchen Stellen wahrnehme, also dass Leute in Ost wie West sagen, naja, vielleicht ist der Osten jetzt für eine bestimmte Form von demokratischer Gesellschaft dauerhaft verloren, das kann doch nicht die Lösung sein. So. Und deswegen bin ich auf der Suche nach Wegen und vielleicht, weil Sie jetzt ja beide gesagt haben, der Gott sei bei uns, der Ostdeutschen. Ja,
hab ich nicht gesagt.
Haben Sie nicht gesagt, na gut, aber Herr Pieper hat es gesagt. Und das, also kommt jetzt die demokratische Zwangsbeglückung von Bündnis 90 Die Grünen, muss man vermutlich aufpassen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, das Engagement, was da ist, zu sehen, anzuerkennen, zu fördern, zu unterstützen, Leuten den Rücken zu stärken, die das in einer viel, viel schwierigeren Situation machen. Ich war in soziokulturellen Zentren, die deswegen von Schließung bedroht sind, weil die CDU im Stadtrat sich eher Richtung AfD orientiert und dann denkt, Mensch, das klingt irgendwie linksgrün versifft, da müssen wir besser mal den Geldhahn zudrehen. Und wer sich in so einer Situation dann erst recht engagiert, der darf doch nicht das Signal bekommen, ach komm, ist doch eh alles verloren, sondern danke, dass du da bist und jetzt gucken wir mal, was wir hinbekommen.
Aber muss man nicht, wo Sie es gerade ansprechen, auch einfach anerkennen, dass es im Osten eine deutliche Mehrheit rechts der Mitte gibt? Dass es bei vielen diese Berührungsängste insbesondere auf dem Land nicht gibt zur AfD. Mhm. Stattdessen der Wunsch, vielleicht nicht unbedingt miteinander koaliert, aber dass man sich nicht weiter ausgrenzt, dass man miteinander redet. Und von Ihnen kommt im Wahlkampf, ich meine, ich habe es ja im sächsischen Landtagswahlkampf miterlebt, Thüringen auch. Der einzige Punkt, der am Ende wirklich noch überhängen bleibt, ist, wir sind die, die gegen die AfD was machen. Da kam nichts Inhaltliches mehr, sondern wir sind die Guten, die euch alle beschützen, vor denen da. Das ist doch am Ende ein bisschen wenig.
Das ist so, das haben wir auch entsprechend ja ausgewertet, sowohl in den Landtagswahlkämpfen als auch im Europawahlkampf, der ja auch in diese Richtung zugespitzt war, Grünen wählen gegen rechts. Und wenn man am Ende das eigene Wahlversprechen nur damit begründet oder dass die Verheißung, dass man gegen etwas ist, dann reicht das offensichtlich nicht aus. Ich mache mir deswegen auch Sorgen jetzt, was die Landtagswahlkämpfe in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern angeht. Man muss es sehen, man muss es analysieren, man muss es zur Grundlage machen. Aber ich mache mir riesige Sorgen, dass gerade über die kommunale Ebene und über die Länder eine Normalisierung einer in Teilen faschistischen Partei und einer gesichert rechtsextremen Partei erfolgt. Und das ist ja, wie man jetzt bei Saskia Ludwig, brandenburgische Bundestagsabgeordnete, die in Ungarn mit Alice Weidel freundlich gelacht hat, offensichtlich die Strategie in Teilen der Union, die sagen, wir kriegen die Brandmauer gerade hier im Bund nicht los, aber eigentlich wollen wir lieber mit denen als mit den blöden Parteien links der Mitte, SPD und Grünen, Kompromisse zu machen. Also lassen wir es von der kommunalen Ebene aus, nach oben so nach und nach so durchdiffundieren. Und ich war jetzt an ganz vielen Orten, wo Leute berichtet haben, naja, da sitzen halt dann Menschen, die zusammen im Verein sind, für die CDU und für die AfD gemeinsam da im Stadtrat. Und dann sagt man halt, naja gut, aber der Horst, der ist jetzt da, also das ist ja kein schlechter Mensch. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das doch irgendwie miteinander hinbekommen.
Mit dem bin ich zur Schule gegangen.
Unsere Kinder sind befreundet, was auch immer. Und das ist ja alles menschlich nachvollziehbar. Aber dass in Teilen der CDU eine solche Relativierung passiert, dass die AfD die Partei von Björn Höcke bleibt und dass sozusagen das Bemühen um die Wähler nicht heißen muss, dass man mit dieser Partei in irgendeiner Form kooperiert, da ist einiges brüchig geworden. Das macht mir große Sorgen. Das macht gerade auch den Leuten große Sorgen, mit denen ich da die letzten Wochen im Kontakt war, weil für die heißt das dann am Ende, ihre Arbeit wird nicht mehr funktionieren und der Druck auf sie wird noch größer, die Räume werden noch kleiner und dann verschwinden nach und nach die Letzten, die noch die Fahne hochgehalten haben aus der Öffentlichkeit, vielleicht in den Westen, vielleicht in die Großstädte. Ich will das so nicht einfach hinnehmen.
Was ist denn, ich habe es noch nicht begriffen, was ist denn so schlimm daran, wenn der Horst mit dem Kai, die zusammen zur Schule gegangen sind, im Kreistag von Bautzen miteinander abstimmen, weil sie finden, da sollte ein Radweg gebaut werden?
Schlimm ist daran, dass wenn man ganz normal mit einer Partei zusammenarbeitet, die kein Geheimnis daraus macht, dass sie unsere demokratische Gesellschaftsordnung von Grund auf umkrempeln will, dazu beiträgt, dass sie damit Erfolg haben. Und jetzt kann man sagen, vielleicht hat diese Ausgrenzung nicht funktioniert. Mag sein. Aber die Idee, dass Einbindung besser funktioniert, den antidemokratischen, rechtsextremen, faschistischen Charakter von einem fernzuhalten, das glaube ich nicht. Die Erfahrung ist...
Das Gegenargument, nur ganz kurz, ist ja immer... Wenn die erst einmal regieren, merken sie, dass sie auch nicht ständig von Sonneberg oder von Halle aus ein Flugzeug mit Ausländern rausschicken können. Dann werden die sich schon mäßigen und dann wird das alles schon was werden.
Ja, ich halte dieses Argument für naiv, wenn ich ganz offen sprechen darf. Faschisten neigen dazu, umzusetzen, was sie ankündigen. Wir sehen in den USA, dass Donald Trump dabei ist, die älteste Demokratie in einer Weise umzubauen, Rechtsstaatlichkeit geht verloren, Menschen werden ausgegrenzt, entrechtet, Medien werden drangsaliert, Opposition hat es immer schwerer. Und wenn dieser Zug einmal losgefahren ist, dann hört er auch so schnell nicht auf zu fahren. Und deswegen habe ich das Gefühl, so Demokratie als Experiment, mal gucken, wie viel sie aushält, das ist keine Option für Demokraten. Die Wehrhaftigkeit beweist sich im Konfliktfall und nicht in der Schönwetterphase.
Felix Banaschak, Bundesvorsitzender Bündnis 90 Die Grünen. Danke, dass Sie heute Morgen hier waren. Und Dank auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus, die sich einiges anhören musste von dem blöden Bessi
gegenüber. Hat mir Spaß gemacht heute, ganz besonders. Viel Spaß, lieber Malte.
Wahlkreis Ost, unserem Podcast, ausnahmsweise erst wieder in 3 Wochen, unter anderem in der ARD Audiothek. Das war's. Danke und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.